Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Warum können wir das, obwohl doch gar kein Auferstehungstag, kein Ostern ist, warum können wir das jeden Tag sagen, jeden Sonntag sagen? Jeder Sonntag erinnert uns daran, dass die Gemeinde den Auferstandenen auf ihn geschaut hat und gesehen hat. In seinem Namen wollen wir jetzt diesen Gottesdienst, die Predigt beginnt, der Gottesdienst hat ja schon länger begonnen. Kannst du den Text? Ach, er ist schon da. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widersteht allezeit dem Heiligen Geist, wie schon eure Väter, so jetzt ihr. Na, das ist ja eine Begrüßung. Ursprünglich, also ich nehme an, dass ihr bereit seid, wenn ihr schon mal aufgestanden seid und nützt und kommt jetzt hier in den Gottesdienst, dass ihr bereit seid zur Aufnahme. Aber das ist kein Begrüßungswort gewesen. Das ist eigentlich fast das Schlusswort eines Mannes, der wenige Augenblicke oder Stunden später unter dem Hagel der Steine stirbt. Zeuge Jesus Stephanus. Drei Dinge werden in diesem Abschlusswort angesprochen. Unser Nacken, unser Hals, unser Herz und unsere Ohren. Die brauchen wir alle drei jetzt. Ich freue mich, dass ihr offenbar mit dem Hals nicht so viel Schwierigkeiten habt. Ihr seid alle so auf mich hier ausgerichtet. Aber manchmal geht's unserem Hals, unserem Nacken doch nicht so gut. Und dann ist es schön, wenn man zusammen ist und dann hilft einem jemand und massiert und knetet den Nacken durch. Das hilft den äußeren Muskeln. Also ich möchte hier jetzt keinen medizinischen Vortrag halten, da wäre ja Walter viel eher geeignet dafür, sondern die Bibel gebraucht das, um geistlich innere Vorgänge deutlich zu machen. An unserem Hals. Wer hat damit schon mal Schwierigkeiten gehabt? Ne? Meistens nach einer Seite geht es ja besser als nach der anderen. Und das ist das Halsstarrige im Zusammenleben, wird das deutlich. Ich schaue immer wieder nur nach einer Seite. Und darauf hat Stephanus die Menschen um ihn her aufmerksam gemacht und will uns auch heute Morgen der Herr aufmerksam machen. Und auf die verstockten Herzen, da steht eine interessante Sache in der Grundsprache. Das Halsstarrige, das ist dasselbe Wort, was auch bei dem Verstockten drinsteckt. Wer Schwierigkeiten hat mit dem Herzen und wer vielleicht auch schon mit Stent oder mit mehreren Stents herumläuft, der weiß, Arteriosklerose, Arterien versteifen, verhärten, setzen sich zu. Viele Dinge, die haben eine Vorgeschichte. Auch die verkalkten Arterien. Auch der schiefe Hals, der immer nur nach der einen Seite guckt, aber nicht nach der anderen gucken kann. Und die tauben Ohren. Also, ich will mich ja zurücknehmen. Jetzt geht's um das Wort Gottes, aber also schwer hören ist schon eine Schwierigkeit. Das Thema, fragst du, Walter, ich weiß es selbst nicht. Die Ausrichtung, auf die Stephanus hier hinweist, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie schon eure Väter, so jetzt ihr. Die Verbindung zu unseren Vätern, leiblichen und geistlichen. Die Verbindung zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Die Bibelworte, die wir jetzt heute Morgen noch betrachten werden, die machen das deutlich. Es gibt ja auch Gläubige, Christen, die sagen, also wir müssen uns mehr auf das Neue Testament konzentrieren. Wir verstehen diese Texte überhaupt nicht, wenn wir nicht die Vorgeschichte aus dem Alten Testament mitbedenken. Und dazu lade ich uns heute ein. Unsere Väter. Es ist schon schön, wenn man etwas zurückschauen kann, auch auf das Glaubensleben. Und entdeckt da Glaubensväter, durch die wir gestärkt, Glaubensmütter. Ich bin am Anfang meines Lebens sehr stark von den Müttern geprägt worden. Mein Vater ging dann in den Krieg und kam nicht wieder. Also, das ist nicht nur was für Männer. Das ist nicht nur etwas, wo es um eure Beziehung zu Gott geht, zum Vater geht. Aber das müssen wir mit bedenken. Vielleicht kommt unser starriger Hals auch daraus. Wir können uns nicht befreien. Wir selbst nicht, wir brauchen Erlösung. Und das haben die Männer damals dem Stephanus sehr übel genommen. Dass er nicht nur gesagt hat, nur guckt mal auf die Väter, die Glaubensväter. Die haben sich vom Geist Gottes überhaupt nicht leiten lassen, sondern auch ihr jetzt, Brüder und Schwestern, ihr Lieben, jetzt, es geht um jetzt. Wie geht's jetzt deinem Hals? Wie geht's jetzt deinem Herzen? Wie geht's jetzt deinen Ohren? Und deiner Beziehung zum Heiligen Geist? Im ersten Korintherbrief, da schreibt er nun also Paulus wirklich in eine heidenchristliche Gemeinde. Die meisten unter ihnen hatten, deren Glaubensväter waren nicht im Alten Testament. Die kamen aus dem Heidentum, aus dem Götzendienst. In 1. Korinther 10 greift Paulus die Vorgeschichte auf und bringt sie in Verbindung zu den Korinthern. Also, wer sich heute Morgen angegriffen gefühlt hat, keiner braucht sich ja angegriffen zu fühlen, wenn er das Wort Gottes liest. Ist immer an andere gerichtet. Wir können uns nur entscheiden, soll das jetzt auch mir gelten? Will ich das auch für mich bedenken? Also, das ist damals an die ersten Korinther geschrieben worden. Eine immense Aufgabe. 1. Korinther 10.
Okay.
Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden mit der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Dieser Fels war Christus. Erinnerung: Im Alten Testament gab es Taufe. Die meisten unter uns sind getauft. auch nach dem Glauben getauft. Paulus spricht hier davon, auch das Volk Israel hat in der Wüste Abendmahl gefeiert. Sie haben gegessen, Brot und getrunken. Jesus knüpft ja später daran an das, was das Volk, das Manna erlebt hat, wie Gott sie versorgt hat. Und dann kommt in meiner Bibel hier ein Aber. Was fehlt uns? Wir sind getauft. Was fehlt uns? Wir nehmen das Abendmahl. Wir denken an das Opfer Jesu. Aber, na, wollen wir mal hören. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Geht denn das? Ist denn das erlaubt? Getauft sein, Abendmahl feiern und dennoch umkommen in der Wüste? Wollen wir mal weiterhören. Wie der Herr uns seine Gemeinde, also Paulus, die Korinther, wie er sie bewahren will, dass es ihnen nicht so geht wie dem Volk Israel in der Wüste. Und wer es mit mir heute Morgen wagen will, das auch auf uns anzuwenden, frisch voran, sei getrost und unverzagt. Übrigens, mit diesem Auftrag, mit diesem Wort ermutigte ja der lebendige Gott den Josua. Und ich habe mal nachgezählt, ich glaube fünfmal hat das der Herr dem Josua sagen müssen, sei getrost und unverzagt. Manchmal hat es ihm auch das Volk gesagt, ob sie ihm das angemerkt haben, dass er das brauchte. Die haben ihn nicht gleich abgewählt, sondern sie haben ihn ermutigt. Wir brauchen das. Getrost und unverzagt. Paulus fährt fort und nennt fünf Aufgaben für uns. Wenn wir aus diesem Dilemma, wir sind äußerlich Christen, Gläubige, aus dem Dilemma herauskommen wollen, wenn wir durch die Wüste durchkommen wollen und ins gelobte Land, das gelobte Land, das ist nicht nach unserem Tod, sondern das ist das Land, das wir einnehmen sollen, einnehmen können in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Erneuerung unserer Gesinnung. Das ist aber als warnendes Beispiel für uns geschehen. Damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, so wie jene. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen, sodass an einem einzigen Tag 23.000 umkamen. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, wie einige von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Dies widerfuhr ihnen als Beispiel für uns. Es ist uns zur Warnung geschrieben, uns, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Glauben wir das, dass das Ende der Zeiten gekommen ist? Daran kann uns auch Corona erinnern. Aber wer an sein eigenes Alter denkt, der weiß, dass das Ende der Zeiten schon viel früher eintreten kann, als das, was die Offenbarung uns über die Endzeit berichtet. 5 Aufgaben. Sagen wir ja dazu? Ihr habt ja jetzt schon einmal gehört, um welche Probleme es da geht. Sind wir bereit, diese Aufgabe anzupacken? Die Schrift nicht nur als eine Ermutigung, als ein Elixier der Freude und des Friedens und der Ewigkeit zu nehmen, sondern auch als eine Warnung. Also das Erste, wie soll uns das schmecken, damit wir nicht erstens am Bösen unsere Lust haben? Na also bitte, von wem können wir denn das annehmen unter uns oder auch, naja, also in der Politik, da denken ja manche dann schon ganz anders darüber, ob der andere nicht doch Lust am Bösen hat. Aber hier unter uns, wer hat Lust am Bösen? Es steht hier das Wort Lust. Lustprinzip, da kennen wir ja vielleicht mehr oder weniger. Es sind ja glücklicherweise jetzt oder unglücklicherweise keine Kinder da, ne? Lustprinzip, keine Lust zum Spülen helfen oder was weiß ich, einzukaufen. Lustprinzip, ist das was Schlechtes oder was Gutes? Wer ist dafür, dass es auch gute Seiten der Lust gibt? Also, ich auch. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Ist das was Böses? Nee. Also, wenn du das denkst, man sagt ja manchen Christen nach, dass sie sagen, komm Herr Jesus, aber nicht so bald. Lust auf Böses. Es steht da nicht Böses, sondern es steht eigentlich Schlechtes. Die Dinge, die uns nicht gefallen, die Dinge, die sich hinterher als belastend herausstellen. Lust auf Böses, das sind die Kriminellen, ne? Die sich vornehmen, Bank auszuräumen oder irgend sowas. Die schon planen, das Böse planen, das ist nicht nur hier gemeint. Eine Lust, ich möchte das haben, ich möchte das erleben und es stellt sich hinterher als böse heraus für mich, für die, mit denen ich zusammenlebe, für unsere Gemeinde, für unser Volk, für unseren Arbeitsplatz. Zweitens, muss man nach der Uhr gucken, werdet auch nicht Götzendiener. Boah, das schreibt Paulus nach Korinth. Naja gut, die Korinther, die hatten da ihre Götzentempel, aber wir doch nicht. Wer denkt, dass wir noch mit dem Götzendienst zu kämpfen haben? Wer denkt, dass noch Götzendienst unsere Gefahr sein könnte? Also, ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr anders denkt darüber. Dazu ist ja auch eine Predigt da. Was ist ein Götze? Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, all die Schriften des Apostels Johannes, die sind etwa um 100 herum geschrieben, also ganz spät. Und dann schreibt er am Ende, ihr könnt nachgucken in 1. Johannes 5, Vers 21, da sagt er, Brüder, hütet euch vor den Götzen. Puh. Das war damals eine Gefahr. Und nun ja, wir sind uns ja offenbar einig oder viele unter uns jetzt, dass es Götzen gibt. Götze, alles das ist ein Götze, der verlangt von mir Geld, Zeit und Krafteinsatz. Wenn es nichts anderes gibt, darum ist ja natürlich unser Herr und Jesus, der ist ja kein Götze, weil er kein Ersatz ist für den lebendigen Gott, sondern er ist der lebendige Gott. Und für den können wir unser Geld einsetzen, unsere Kraft und unsere Zeit. Wenn jemand noch andere Gesichtspunkte hat, gehört auch noch dazu. Alles. Woran können wir aber feststellen, was in meinem Leben ein Götze ist? Nun ja, also wenn der Götze angerührt wird, angetastet wird von anderen und in mir wurmt, und in mir steigert sich der Ärger und die Wut und der Zorn. Da kann man davon ausgehen, da geht es um einen Götzen. Da ist mein Ich, mein Zentrum, so gefährdet. Und da will der Apostel Paulus, dass wir das loswerden. Ja, aber ganz los nicht. Wir können es nur loswerden im Augenblick des Kampfes, wenn wir dem Geist folgen. Darum hängt das, was Stephanus gesagt hat. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Geist Gottes. Hängt das so eng zusammen. Nur wenn ich dem Geist folge, wenn ich merke, der Herr redet mit mir, dann muss ich die Lüste des Fleisches nicht vollenden. So sagt Paulus das, Galaterbrief. Der Götze sitzt im Fleisch und der macht es uns sehr schmackhaft. Das Fleisch, der eigensüchtige, widerwillige Wille in Gott, der Gott nicht gehorchen will, der meint es gut mit uns. Ach, so gut. Hier ist auch noch ein, vielleicht habt ihr das, hat es etwas übersehen, weil das Wort Götzendiener so stark ist. Aber hier steht da, werdet auch nicht Götzendiener. Das ist ein Prozess. Wir sind sozusagen nicht als Götzendiener geboren, sondern das entsteht. Das nimmt immer mehr Raum ein in meinem Leben, in meiner Zeit. Gut. Aber jetzt wird's happig. Paulus, wie kann man denn das so etwas in der Gemeinde voraussetzen, dass man darum kämpfen muss? Auch lasst uns nicht Hurerei treiben. Hey Paulus, bist du denn noch ganz bei Troste, dass du sagst, lass uns? Uns heißt doch, wir alle zusammen. Bei den ersten beiden Punkten, ach doch, dass wir nicht am Bösen Lust haben, aber bei den werdet auch nicht Götzendiener, da weiß ich Paulus ganz geborgen und sicher. Aber hier nimmt er sich mit hinein. Die Macht der Sexualität. Ich habe schon Christen gehört, die froh waren, dass das Abstandhalten in der Corona-Zeit dazu geführt hat, dass die Prostitution zurückgedrängt wird. Nur, wer so denkt, der kommt zu spät. Denn seitdem es die Medien, die modernen Medien gibt, ist die Pornografie schon längst da. Und hier steht im Grundtext, Ich will euch nicht langweilen, aber es ist manchmal doch sehr interessant. Pornaya. Also, wir sind jetzt hier mitten in einem Minengebiet. Das geht nicht nur die anderen, sondern uns alle an. Gott sei Dank, das steht in der Bibel. Und das ist da, wenn wir gewarnt werden vor der Hurerei, vor der Pornaya, die man sich ja ganz auf Abstand einverleiben kann, dann ist uns ja zugleich auch der Sieg verheißen. Aber nicht ohne Kampf. Sieg ohne Kampf gibt es nicht, dann ist es kein Sieg. Und der Kampf, den müssen wir auch nicht alleine ausfechten, sondern mit dem Heiligen Geist. Darum betrübt nicht den Heiligen Geist. Also spürt ihr, welche inneren Beziehungen zwischen den einzelnen Worten da sind. Unser Gott ist ein ganzer Gott und das Wort Gottes ist ein ganzes Wort. Darum ist es gut. Nur einer kann das nicht alles auffassen. Darum brauchen wir einander. Das Problem Hurerei in der Gemeinde, damals in Korinth, großes Hafenviertel, Rotlichtviertel, der Götzendienst verbunden mit der Hurerei. Homosexualität und Pädophilie und all die Dinge. Das fasst sozusagen diese ersten drei Punkte zusammen. Dieses ganze leibliche Gebiet, die Sexualität ist ja die, wenn wir sie aus Gottes Hand nehmen, ist ja das schönste Geschenk, das es auf der Erde gibt. Nun guckt nicht so ernst. Freut euch. Nur, es gibt kein Geschenk, das uns nicht zur Gefahr werden kann. Als wir die Blaukreuzarbeit anfingen, da fragte mich unser Junge, sag mal, Papa, kann man auch briefmarkensüchtig sein? Ist Briefmarke was Gefährliches? Naja, die Briefmarke in der Sammlung eines anderen, die mir ins Auge stickt. Also, hier wird alles noch einmal zusammengefasst. Und jetzt kommen ein Problemkreis, der liegt außerhalb dieser natürlich menschlichen, körperlichen Seite. Lasst uns auch nicht Christus versorgen. Hier bezieht sich Paulus auch wieder mit hinein. Aber wie können wir denn Christus versuchen? Ich will nur so viel sagen, als Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt wurde, da wurde er versucht. Und dann war eine der Versuchungen, da nahm Satan den Herrn Jesus mit auf die Zinne des Tempels und sagt, spring runter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich festhalten, dass sie dich aufhalten, kann nichts passieren. Und was sagt Jesus da? Es war eine Versuchung für Jesus. Und wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir sie nicht auf uns anwenden, sondern vor allen Dingen auf andere, dann ist das ein Versuchen des Herrn. Wir können nicht einfach eins zu eins vom Wort in die Tat umsetzen, sondern dazwischen liegt noch ein anderes Wort, das Wort Rema. Das Wort, das uns sagt, wenn das Wort Gottes, was geschrieben ist, in unser Herz, in unsere Ohren, in unser Herz hineinfällt, dann können wir einander ermutigen, dann kann ich ein Zeugnis davon sein. Nur es steht geschrieben, das ist zu wenig. Damit locken wir auch keinen Menschen an deiner Arbeitsstelle, vielleicht noch nicht einmal deine Kinder heraus. Sondern dass dieses Wort in unserem Herzen verwurzelt ist. Da sagt Jesus, sollst deinen Herrn nicht versuchen. Wie oft geschieht das? Das liegt nicht auf der Hand. Vielleicht brauchen wir da einander, um uns darauf aufmerksam zu machen. Da brauchen wir Vertrauen zueinander, dass wir unser Herz öffnen können. Aber es ist eine Gefahr. Was war das nochmal? Aber an den meisten von ihnen hatte Gott keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen. Dass wir in der Wüste dieses Lebens nicht umkommen, darum müssen wir diese fünf Dinge im Auge behalten. Als Einzelne, als Eltern, als Ehepaar und auch in der Gemeinde. Und das Letzte, na, also weißt du, Mord auch nicht. Da spricht er die Korinther an. Darf ich dir das sagen, lieber Bruder, liebe Schwester? Murre nicht, sagt Gottes Wort hier, sage ich auch mir. Ich kann mich noch nicht rausziehen. Was ist ein Murren? Ach, es ist ein interessantes Wort. Also wer so ein Ohr hat, das heißt Gongützo. Gong, wie ein Gong, der nachhallt. Murren, was ist Murren? Munkeln, knurren, unzufrieden sein, ständig an etwas zu meckern zu haben, immer nur das Negative zu sehen. Ich bin dankbar, dass mir meine Frau manchmal sagt, du darfst nicht nur die negative Seite sehen. Das sind manchmal so Prägungen. Aus den Schuhen kann man schlecht allein heraus. Aber so eine Zweierschaft, das ist was Wunderbares. Murren. Ist das deine Sache? Könntest du da genug Beiträge leisten, worüber es zu knurren und zu murren gäbe? So wie bei der Lust es eine positive und negative Seite gibt, so gibt's auch zeigt uns die Bibel auch ein positives Beispiel der Gemeinde über das Murren. Apostelgeschichte 6. Es murrten aber einige darüber in der Gemeinde, weil die griechischen Witwen schlecht versorgt worden sind. Und dann riefen die Apostel, das kam ihnen zu Ohren, dieses Murren, glücklicherweise, wenn es nur im eigenen Herzen und unter vier Augen geschieht, dann führt das nicht ist das nicht gut, dann führt das nicht zu einer Lösung. Hier hat es zu einer Lösung geführt. Und zwar wisst ihr, welche Lösung? Und wen wählen wir? Unsere Diakone. Weil da jemand gemurrt hat, so laut, dass es zu Ohren der Verantwortlichen, der Apostel Jesu gekommen ist. Darum konnte das geändert werden. Und der Stephanus war einer von ihnen. Und die hatten mehrere Begabungen. Also, lest mal diesen Text besinnend, auf euch wirkend. Und bittet den Herrn, den Geist, dass er euch führt in diesem. Aber was brauchen Diakone? Wir brauchen nicht nur einen Namen, sondern wir sehen ja den Menschen dahinter. Das ist notwendig und manchmal ist es gar nicht so einfach. Aber murren, Gott hat dreimal bei drei Gelegenheiten auf das Murren seines Volkes gütig reagiert. Er hat ihnen das gegeben, was sie im Augenblick Not hatten, worüber sie geschimpft haben. Gemurrt, geknurrt. Zweimal ist sein ganzer Zorn losgegangen. Als die Kundschafter wieder zurückkamen, Und dann berichteten, und dann wollten sie fast die anderen, die gut gesprochen haben, den Josua und den Kaleb, wollten sie fast steinigen und Mose und Aaron auch. Und nachher, als die Rotte Korah sich aufbäumte und sagt, alle sind Priester, wie kommt ihr dazu, als allein nur in die Stiftshütte hineingehen zu dürfen? Wir gehören alle zum Volk Gottes. Gleichmacherei, ein schreckliches Gericht an dieser Rotte Korah und an dem murrenden Volk. Nun ja, wenn wir im Neuen Testament mal lesen, die, mit denen es Jesus zu tun hatte, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben oft gemurrt, dass er zum Beispiel bei Zöllnern und Sündern sich einladen ließ. Also, aber das ist ja für uns so kein Problem. Eine Sache, die müssen wir uns mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Mord nicht, tut alles ohne... jetzt hab ich den Wortlaut nicht mehr im Sinn. Seid gastfrei, ohne zu murren. Ja, aber wenn der Gast nicht sagt, wie lange er bleiben will und kann. Nun ja, also ein Problem damals. Die reisenden Brüder, die Apostel, waren angewiesen auf das Gastrecht, auf die Gastfreiheit. Sag mal, ist deine Wohnung dein Götze oder ein Dienst für das Reich Gottes? Dann kannst du das nächste Mal, wenn ein Gastbett gesucht wird, dich das zur Verfügung stellen. Also murren. Ich lade euch ein, wer eine Konkordanz zu Hause hat, benutzt sie, ich benutze sie sehr gern. Wer sie nicht hat, es gibt Konkordanzen zu kaufen. Es gibt kleine und es gibt dicke. Es gibt so dicke, dass ich schon mein ganzes Leben lang mir das wünsche, aber das geht über meine Grenzen hinaus. Murren. Fünf Dinge wollen uns den Sieg, das Heimkommen zu Jesus vermiesen, unmöglich machen. Lust am Bösen, Götzendiener, Dienst, Hurerei, Christus versuchen, einfach nur experimentieren, aber nicht aus der Geborgenheit und Führung heraus und murren. Na, dann habt ihr einen ganz schönen Sonntagsdienst, wenn ihr da hinterkommen wollt. Aber eigentlich wollte ich nicht nur für den Sonntag predigen, sondern für die Woche, für mein ganzes Leben, was mir noch geschenkt ist. Der Herr segne euch. Amen. Ach, nee, ich habe eigentlich noch ein Leckerbissen, aber das ist jetzt zu spät. Nein? Also gut, ganz kurzer Leckerbissen. Das Eis schmilzt ja auch schnell. Hier. Aus dem Alten Testament. Wie kann es anders sein? Das ist einer meiner Lieblingsstellen. Wer mag den König Hiskia? Also das war einer, den hat der Herr ganz besonders gemocht. Aber wer fehlerlose Könige suchen will in der Geschichte des Volkes Israel, der findet keinen. Und trotzdem nennt sich Jesus Sohn Davids, Ben David. Also, herrlich, schreibt Hiskia, schreibt an die getrennten Brüder im Nordreich, die Assyrer zurückgelassen haben, und sagt und lädt sie ein, nach Jerusalem zu kommen zum Passa. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter. und kommt zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat für alle Zeiten, und dient dem Herrn, eurem Gott, so wird sich sein grimmiger Zorn von euch wenden. Denn wenn ihr euch bekehrt zu dem Herrn, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen halten, sodass sie in dieses Land zurückkehren. Wer Sorgen hat um seine Kinder, Enkelkinder, Urenkel, um seine Brüder, Geschwister, denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Es gibt nur eine Wiedergeburt, aber es gibt viele Bekehrungen. Umkehren von einem falschen Weg, von einem falschen Denken. Der Herr segne uns, auf ihn zu schauen, auf das Ziel, auf den, den er uns zu uns gegeben hat, seinen Geist, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Herr Jesus, danke, Herr, für dein deutliches Wort, für dein wirksames Wort. O Herr, aber die Quelle der Kraft und des Lebens, die bist du, dein Geist, dein Wort. Bitte, Herr, sei du jedem jetzt gnädig in seinem Leben, in seinem Denken, in seinen Erfahrungen, in seinem Verhalten und Missverhalten. Hilf du uns, dass wir das Ziel erreichen. Danke, Herr. Amen.